wie diese wundervolle Aufgabe im Werk Bremen zu bewältigen ist und bereits schon bewältigt worden ist, dafür gibt es ein besonderes Programm. Und dieses besondere Programm hat einen Namen unter deinem Maßstab. Der Name heißt HPV, das ist die Abkürzung für Hours per Vehicle, Stunden pro Produkt, Stunden pro Auto. Und die Maßzahl hat Zetsche für Hours per Vehicle, HPV, sage ich im Folgenden, verkündet, nicht zuletzt im letzten Jahr auf einer Schlussversammlung, die in der Süddeutschen Zeitung kommentiert worden ist, am 31.12., da hat er gesagt, es ist uns bislang gelungen, die Produktionszeit der PKWs im Durchschnitt von 60 auf 40 Stunden zu reduzieren. Unser Ziel heißt 30 Stunden. Das Ziel heißt also Halbierung der Fertigungszeit pro Produkt. Pro Produkt gilt für die C-Klasse, erst recht für das Kompetenzzentrum in Sachen C-Klasse. Wie das geht, wie das umgesetzt wird, was da im Bremer Werk abläuft, das werde ich gleich ausführlicher darstellen. Zuvor will ich aber noch ein bisschen genauer auf den von Zetsche in dem Zusammenhang auch angedeuteten Kapitalzweck ein bisschen genauer eingehen, den ein bisschen genauer ermitteln und darstellen, dem dieses Verfahren mit seiner anspruchsvollen Maßzahl zu dienen hat. Den Konzernzweck, dem Zetsche zu weiteren Erfolgen verhelfen will, spricht er folgendermaßen aus. Beziehungsweise die Süddeutsche Zeitung berichtet. Daimler-Chef Zetsche hat seine Kampfansage an die beiden Rivalen Audi und BMW verschärft. Der Manager will die Konkurrenten schneller als zuletzt angekündigt bei Ertragskraft und Absatz überrunden. Das Ziel, Mercedes-Benz bis 2020 wieder zur Nummer 1 zu machen, soll nach Möglichkeit früher erreicht werden, wie Zetsche andeutete. Ich bin zuversichtlich, dass wir spätestens 2020 wieder vor den Wettbewerbern liegen. Was hat er damit gesagt? Er sagt damit, dass die konzernintern organisierte Konkurrenz, von der ich gerade eben gesprochen habe, zwischen Bremen und Sindelfingen als ein Fall, überhaupt selbst nur ein Mittel ist. Und zwar ein Mittel, um auf dem Weltmarkt in Sachen Absatz und Gewinn die beiden noch verbliebenen Konkurrenten in der Premium-Klasse, Audi und BMW, abzuhängen. Dafür soll all das, was mit dem Kompetenzzentrum in Bremen ins Werk gesetzt worden ist und was mit der Halbierung der Fertigungszeit pro Produkt, pro Auto durchgesetzt werden soll, taugen. Er sagt weiter, und es ist kein Zufall, dass er BMW und Audi nennt, dass alle anderen Konkurrenten, also Renault, Peugeot, Citroën, Saab, Rover, Maybach und was es da noch alles gab, gar nicht mehr erwähnen muss. Die sind abgehängt in dieser Konkurrenz. Die sind kaputt konkurriert oder wie zum Beispiel Maybach aufgekauft. Auf dem weltweiten Markt dieser PKWs, Premiumsklasse, zählen also nur noch Daimler-Benz, BMW und Audi als Konkurrenten. Und mit denen, das sagt er jetzt auch, will Daimler-Benz sich die Märkte, die es da gibt, die weltweiten nicht teilen. Also nach dem Motto China, das kriegt ihr, BMW, Audi kriegen die Afrikaner. Das finde ich nicht gut. Audi kriegt, ist ja auch wurscht, Amerika und Europa teilt sich das Daimler-Werk mit Porsche und sonst was. Das nicht. So ist das nicht gedacht mit der Konkurrenz. Sondern gedacht ist es, dass auf allen Märkten Daimler-Benz diese verbliebene Konkurrenz, das sagt er ja auch selbst, einholen will, überholen will und damit zurückdrängen will. Übrigens nebenbei, das sagt er nicht jetzt, das sagt er an anderer Stelle, will er auch allen neuen Konkurrenten, also was beispielsweise in der Automobilindustrie in China sich tut, keine Chance lassen. Zetsche kündigt damit nichts weiter an in diesen harmlos erscheinenden Worten, als dass er die bislang in der Automobilindustrie erfolgte Verdrängungskonkurrenz auf jeden Fall weiter betreiben will. Die Verdrängungskonkurrenz will er weiter betreiben. Der Verdrängungswettbewerb ist dabei nichts anderes als eine Form von Konkurrenzbestreben, mit dem die Konkurrenten auf dem Markt sich nicht nur Marktanteile einfach wegnehmen wollen, sondern darüber hinaus ihre Kapitalmacht einsetzen wollen, und zwar relativ vernichtend gegen die Konkurrenten in Anschlag bringen wollen, um dann den Markt, den die Konkurrenten gehabt hatten, sich anzueignen, also die eigene Marktmacht zu verstärken. Das ist schon ziemlich gut gelungen. Darauf verweist es, dass eigentlich in dieser Klasse nur noch drei Großkonkurrenten übrig geblieben sind. Nochmal in Zahlen ausgedrückt, von 52 Firmen dieser Klasse 1964 gab es 2010 gerade nochmal 12 in Europa und die Prognosen gehen dahin, dass 2020 nur noch 5 Konkurrenten sein sollen. Auf der ganzen Welt nur noch 5 Konkurrenten sein sollen. So etwas, so eine Verdrängungskonkurrenz geht natürlich wie jede Konkurrenz über Preise. Und über die Preiskonkurrenz kann man schon einiges erfahren, wenn man sich nur mal einen Abend vor den Fernseher setzt und die Reklame nicht ausschaltet, sondern die Reklame über sich ergehen lässt, dann wird man Zeuge von Preisschlachten, die ziemlich heftig toben. Ich habe mal den Selbstversuch gemacht. Da überbieten sich Konzerne in den Rabatten, ihr kennt das vielleicht auch, unterbieten sich in Leasingraten, unterbieten sich in Kaufraten, unterbieten sich bei den Zinsen, unterbieten sich bei Angeboten mit Zusatzleistungen aller Art, also die Versicherung gibt es kostenlos, irgendwelche Garantien gibt es kostenlos, die Inspektion gibt es kostenlos. Bei einem habe ich gerade vorgestern oder gestern mitgekriegt, 7 Jahre kostenloses Update des Navi, das ist doch mal was. Und den Hit habe ich bei VW mitgekriegt. VW tickert eine Familienkutsche und sagt, pro Kind des Käufers gibt es einen Abschlag von 1.000 Euro. Das ist Preiskampf, der zugleich als Beitrag zur nationalen Familienpolitik durchgehen kann. Das wird zusammengefasst übrigens in der entsprechenden Literatur in einem Stichwort, das heißt, in der Automobilindustrie gehen Preise vor Kosten. Preise vor Kosten. Ich lese mal vor aus einer Publikation dazu, da heißt es, dass Preise nicht mehr die Funktion der Kosten sind, sondern sich umgekehrt die Kosten am extern vorgegebenen Preis, dem Marktpreis, orientieren. Also Preis nicht mehr die Funktion der Kosten ist, sondern sich umgekehrt die Kosten am extern vorgegebenen Preis, Marktpreis, orientieren. Das ist natürlich einerseits immer so. Immer ist es so, dass ein extern vorgegebener Marktpreis unterboten werden und dafür die Kosten, vor allen Dingen die Lohnstückkosten, reduziert werden sollen. Andererseits ist es aber schon ein besonderes Verfahren, und von dem ist hier die Rede, mit dem eigenen Verkaufspreis den extern vorgegebenen Marktpreis auf jeden Fall, unterstrichen auf jeden Fall, zu unterbieten. Und das heißt erstmal rücksichtslos gegenüber der Frage, ob die durchgeführte betriebliche Kostpreissenkung den vorab zum Orientierungspunkt erklärten Marktpreis eigentlich hergibt oder nicht. Also Gewinn einfährt oder erst einmal nicht. Diese Sorte Preiskampf, brutal um Weltmarktmacht, stellt in gewisser Weise das Verhältnis von Kostpreis, Profit und Marktpreis, ich sage mal zwischenzeitlich und erkläre gleich, was das heißt, zwischenzeitlich auf den Kopf. Da machen nicht Kostpreis plus Durchschnittsprofit den Verkaufspreis aus, den Verkaufspreis, mit dem dann ein Kapital, ein Automobilkapital auf den Markt geht und sich mit diesem Preis gegen die Konkurrenz zu bewähren sucht, sondern da ist der Ausgangspunkt der extern vorgegebene Marktpreis, der diktiert erstmal dem Werk den Verkaufspreis und der muss auf jeden Fall unterboten werden, egal ob der Konzern nun damit gleich Gewinne einfährt oder nicht. Die Kapitale setzen also in diesem Preiskampf, Preis vor Kosten, zunächst rücksichtslos gegenüber dem Maß, an dem sich die Rentabilität ihres Geschäfts ja immer bemisst, dem Preis der Autos runter, eventuell sogar auch, das gibt es, unter Herstellungskosten. Und auf diese Art und Weise verpflichten sie natürlich umgekehrt die Konkurrenz dazu, auf Biegen und Brechen es ihnen gleich zu tun, wollen sie ihre Marktanteile nicht verlieren. Das heißt, die Kapitale rechnen damit, dem Kostendruck, Daimler-Benz in dem Fall, dem Kostendruck, wie es so schön heißt, besser gewachsen zu sein und den Verzicht auf den Profit oder auf einen Teil ihres Profites länger auszuhalten als ihre Wettbewerber. Eine Rolle spielt natürlich dabei, wie diese Betriebe in der Zwischenzeit an Geld rankommen. Das ist eine Frage der Bewertung ihrer Kreditwürdigkeit durch die Ratingagenturen. Das ist eine ganz klare Sache. Und da habe ich in der Zeitung gelesen, dass diese drei übrig gebliebenen Großkapitale, Daimler, Audi und BMW, von den Ratingagenturen so hoch eingestuft werden, dass die jeden Kredit zu jedem billigen Zins kriegen können, den sie nur haben wollen. BMW zum Beispiel, für Daimler habe ich die Zahlen nicht gekriegt, BMW zum Beispiel hat 2012 20 Milliarden Kredit zu einem Zins von 1,15% gekriegt, das heißt unter der Inflationsrate. Das heißt, die Banken müssen sich schon sicher sein, dass es für sie dennoch ein Geschäft ist. Auf diese Art und Weise ist natürlich klar, durch die Bewertung dieser Kapitale durch die Ratingagenturen ist ziemlich sichergestellt, dass sie den vorübergehenden Verzicht auf Gewinn länger aushalten als alle anderen.